Ja, schönen guten Tag, dzień dobry, liebe Freunde. Willkommen zu einer der letzten Folge, aber nur in diesem Jahr, von Marek sucht das Glück zwischen den Polen. Und heute habe ich einen Gast, der war schon mal da, der war schon mal da und viele haben ge ihn gewünscht. Und ich muss sagen, ich habe ihn mir nicht gewünscht, aber na, zu Ende des Monats, die Kohle ist knapp. Das heißt, man holt sich quasi Leute raus wieder, die einen Vertrag unterschrieben haben, wo das Geld knapp ist. Nein, kein Witz. Ihr werdet wahrscheinlich schon ganz, ganz viele Jahresrückblicke gehört haben, gesehen haben. Wir versuchen heute das ein bisschen anders zu machen. Und er weiß noch nicht, was ihn erwartet. Aber ich habe heute mir ein bisschen irdischen, göttlichen Beistand geholt wieder. Mein lieber, guter Freund Christian Gwizdała. Pfarrer Christian Gwizdała, es ist ein bisschen viel passiert in die letzten, weiß ich nicht, 4, 5 Monate, was ich, wann wir den ersten Podcast gemacht haben. Ich bin ganz, ganz stolz und froh, dass er heute hier dabei bei mir ist. Christian, wie geht's dir?
Ja, momentan geht es mir relativ gut.
Ja, das war natürlich eine sehr interessante und ausführliche Antwort.
Deswegen
Da
habe ich
hätte
ja
ich
relativ gesagt.
eigentlich auch Selbstgespräche führen können. Christian, ich möchte heute mit dir so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, auch mit dir, was mit dir passiert ist und was so in der Welt passiert ist. Und wir haben vorher nur wir haben eine Minute gesprochen. Ich habe dich gefragt, worüber möchtest du nicht reden? Hat er gesagt, sei nicht zu persönlich. Das verstehe ich. Aber ich muss ein bisschen persönlich werden, weil das ist ein Podcast. Wir können nicht hier steril wie Olaf Scholz, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, reden. Weißt du? Christian, wie war so die letzten Adventstage für dich als Priester, der wahrscheinlich dann sehr viel zu tun hat?
Momentan war das ziemlich aufregend, weil ich natürlich viel unterwegs bin. Gerade da in der Prignitz, da wo jetzt mein neues Wirkungsfeld ist. Wir haben wenig Leute auf viele Standorte verteilt und die Entfernungen sind durchaus nicht ohne. Vor allem, wenn du über Land fährst, mit dem Auto ist ja schon anstrengend.
Ja, für viele meiner Hörer sind jetzt sowieso intellektuell überfordert. Was ist denn die Prignitz und warum bist du da? Beschreib das mal.
Also die Prignitz ist ja eine Region zwischen Berlin und Hamburg, relativ mittig, wenn du das so rechnest, so im westlichen Teil Ostdeutschlands. Eine sehr strukturell schwache Region, wenig Bevölkerung, viel alte Bevölkerung. Und dort bin ich jetzt seit September und habe den Übergang gestaltet von einem Pfarrer, der dort 46 Jahre lang tätig war. Ja, wie gesagt, da bin ich zwischen den Standorten Perleberg, Wittenberge, Havelberg, Bad Wilsnack, Lenzen. Das ist so entlang der Elbe tätig.
Welches Glück hat dich dahin gebracht?
Das Glück, dass ich an meiner alten Stelle mich doch verändern wollte und dann das Erzbistum
Wollte
Lenz.
oder musste? Nee, du zögerst schon zu lange, ich kenne dich.
Es ist gut so, wie es gekommen ist.
Also eigentlich könntest du auch Politiker werden. Mit
Ja,
dieser Sprache,
aber
das ist.
vielleicht wäre es amüsanter.
Ich würde dich auf jeden Fall wählen. Aber wie fühlst du dich dann? Das heißt, du hast ja noch eine Wohnung in Berlin. Du pendelst dann aber, oder wie ist das?
Genau, man ist natürlich wieder unterwegs. Ich habe mein ganzes Zeugs, viel meines Zeugs hier in der Wohnung, ja, und bin dann tätig dort in der Woche, am Wochenende, genau.
War das für dich ein innerer Reichsparteitag, als du das erfahren hast, ich muss jetzt in die Prignitz? Oder hast du gesagt, oh Kurwa, was soll der Scheiß?
Es lebe die Challenge.
Oh, der war gut. Den hast du mich gut gekontert gerade. Ja,
Ja.
der war nicht schlecht. Aber wie sind so die ersten Wochen vergangen? Hat sich dein Gefühl die Challenge bestätigt? Oder ist das immer noch die Challenge? Wie sieht diese Situation aus?
Na, ja, es ist schon, ja, es ist eine Herausforderung, weil du siehst, vor dir wenig Leute in den Gottesdiensten, viel ältere Leute. Und ich glaube, für mich ist selber natürlich die Herausforderung, dass man einfach, ja, es sind so Kleinigkeiten, die den Leuten eine Freude machen. Weißt du, also man muss jetzt nicht das.
Haben die nicht gesagt, da kommt jetzt dieser große Berliner auf uns zu hier und der wird, also, weißt du, was ich meine?
Ja, klar, aber ich glaube, ja, sagen wir es mal so, man muss immer, die Herausforderung besteht darin, dass man Empathie mitbringt, weißt du? Du
Du
musst,
hast Empathie.
ja,
Das ist
glaub
aber eine neue
mir.
Eigenschaft, die ich von dir gar nicht kannte.
Mach mich nicht schlechter, als ich bin. Nein, du musst dich auf die Leute einlassen. Und erstmal schauen, was sind die Lebensgeschichten, was ist die Geschichte vielleicht von diesen Orten, wie sind diese Orte entstanden. Wie gesagt, der Pfarrer dort ist 46 Jahre da, der bleibt auch da und das ist seine Heimat, das ist sein Zuhause. Und das ist schon, du ordnest dich erstmal in so ein bestehendes System ein. Und viele Leute erzählen natürlich aus vergangener Zeit, als da Kinder und Jugendliche noch da waren. Ja, aber gut, lebst ja jetzt in der Jetztzeit, kannst ja nicht nur in die Vergangenheit vor Augen haben.
Du, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gibt ja die Abnehmspritze im Moment. Also die brauchst du ja nicht, weil du hast dich ja halbiert. Aber bist du quasi auch die Jugendspritze vielleicht dort? Oder weißt du, weil die kannten ja wahrscheinlich keinen jungen Menschen.
Ja, vielleicht kann man so sagen. Also mir ist das Wichtige, auch wenn ganz wenig Leute vor einem sitzen in der Kirchenbank.
Ob 3 oder 300, ne? Du,
Genau,
genau.
man muss schauen, dass man den Leuten mit Liebe, mit Achtung begegnet. Und das Schlimmste wäre, wenn da vorne am Altar einer steht, der depressiv ist und sagt, mir macht das selber nicht Spaß, ich finde das alles blöde hier und am liebsten wäre ich wieder weg.
Christian, ich muss dich gerade tadeln, weil ich leide selber unter Depressionen. Auch diesen Menschen schickt Gott nicht weg, oder?
Nein, nein,
Das
nein.
hast du wahrscheinlich jetzt nicht so gemeint, ne?
In dem Sinne nicht, nein. Aber das Wichtige für mich jetzt persönlich, weißt du, natürlich ist das schon eine Herausforderung, wenn du jetzt irgendwie wieder nach Hause kommst, Samstagabend, 19 Uhr, und was sollst du da machen? Dann fahre ich da zum Dönerladen, will mich da mit den Leuten unterhalten oder habe jetzt da in der Region so einen Österreicher kennengelernt, der so einen Knödelclub aufgemacht hat. Und da mir vorgeschwärmt hat, welche Möglichkeiten er jetzt hat, hier sich zu entfalten. War also nett, das Lokal. Und der versucht dann halt durch verschiedenste Sachen so die Leute anzuwerben. Und das war so mein Gedanke. Naja, vielleicht muss dann die Kirche auch schauen, wie sie ganz anders irgendwie die Leute anwirbt. Also völlig niederschwelliger arbeiten oder ich weiß es nicht. Also.
Wie sieht denn so, wie kann ich mir so einen Tag bei dir, wahrscheinlich gibt es nicht diesen typischen Tag, aber so ein bisschen, wenn du beschreiben könntest den Hörern, wie sieht denn so ein Tag bei dir dort aus? Du stehst irgendwann um 6 wahrscheinlich auf, ne? Du bist ja auch
Ja,
früh aufsteher auch.
um 6, ich stehe um 6 auf und um 7 Uhr frühstücken wir mit dem alten Pfarrer, der macht immer Frühstück. Jeder kriegt zwei Toastscheiben. Das ist
Oh, doch so viel, ja?
ja.
Wow,
Und
die Kirche hat's.
Sonntag gibt es ein Ei. Genau. Und dann versucht man so die verschiedensten anderen Aufgaben wahrzunehmen. Also entweder fahre ich dann nach Wittenberge rüber und dann,
Wie weit ist das?
ja, das sind 15 Kilometer höchstens. Also von zwischen Perleberg und Wittenberge, das liegt ganz nah beieinander. Das Problem ist ja nur, da sind natürlich wenig Leute und dann muss man schauen, dass man irgendwie einen Anlass findet, sich zu treffen oder irgendeinen Gottesdienst zu halten oder eben irgendeinen Kaffee trinken. Weißt du, alles, was so Gemeinschaft schafft, das ist ja schon mal nicht schlecht, dass man einander begegnet.
Gemein, ne, das bezieht sich ja Gemeinschaft, Beziehung auf Gemein. Nein, aber ne, wie sieht denn der Tag aus? Und dann hast du um 11 Feierabend, oder was ist da los?
Du, ich muss gucken, dass ich Arbeit sehe und Arbeit erkenne, weißt du? Und dass ich
Ich
habe
muss
jetzt.
sehen, dass ich Arbeit sehe und erkenne. Das ist ein sehr, sehr philosophischer Spruch. Ich kann dich gar nicht so philosophisch. Ja. Nee, aber wie geht's dann weiter am Tag?
Ja, dann kriegt man das
Jetzt
Mittagessen.
kommst du ins Schwimmen, ne? Weil der Tag dann aufhört und du kannst einfach ins Bett gehen, oder? Na.
Ja, es ist eine Herausforderung. Also ich will das. Es ist anders als in Berliner Stadtgemeinden, wo einfach mehr Gemeindeleben da ist.
Das wollte ich dich gerade fragen. Was ist denn der Unterschied zu zum Beispiel in deiner Berliner Arbeit und in der Arbeit in der Prignitz?
In der Berliner Arbeit ist einfach der Unterschied, du hast viel mehr Zuzug. Du hast Leute von überall her, aus
Auch
Italien,
Chilenen oder sowas, ne?
ja,
Ja.
Italien, Spanien, Polen, Kroaten, Vietnamesen, von Afrika, also von überall her kommen die Leute aus der ganzen
Und dort kommt
Welt.
Jürgen aus Magdeburg, oder?
Nee, der Jürgen zieht nach Magdeburg.
Okay. Das heißt, es ist eher ein Wegzug dort, ja?
Es ist ein Wegzug und das ist, aber ich glaube, da leidet die Kirche drunter und da leidet auch die Kommune drunter. Also ich hatte Freitagabend Gottesdienst, da waren zwei Leute zur Messe. Es war schon ziemlich traurig. Aber als ich dann rausging und die Kirche abgeschlossen hatte, gleichzeitig fand ein Volksfest in Wittenberge statt. Und ich festgestellt habe, dass bei dem Volksfest so gut wie niemand ist und zwar laute Musik lief, aber drei, vier Leute an so einem Bierstand standen und das war schon alles, das Karussell hin und
Sowas
her
liebe ich ja,
ging.
diese Bilder, ne? Diese Bilder, wo man einfach so am Ende ist.
Ja, so ein bisschen geisterhaft.
Ja.
Also und ich kann mir vorstellen, ich merke das von außen, dass für mich das eine Herausforderung ist, damit umzugehen. Und ja, ich bin gespannt, also ja, wie gehen die Leute, die dort leben, damit rum?
Macht das irgendwas mit dir? Also ich meine, berührt dich das oder machst du so Job as usual?
Nein, also niemals. Also ich habe immer die Ambition, mir Gedanken zu machen, wie kann man etwas stemmen? Und selbst wenn man nur für einen begrenzten Zeitpunkt da ist, stelle ich mir immer die Frage, wie kann man da vielleicht auf einem anderen Niveau als hier, als in der Stadt, wie kann man da trotzdem Leben schaffen? Und dann waren das so eine Kleinigkeit, dass ich jetzt vor 2 Wochen haben wir Freitagabend eine Messe gefeiert, aber so im Advent mit Kerzenschein, also kein elektrisches Licht, und habe gesagt, danach lade ich ein, dass wir rübergehen ins Pfarrhaus zu Stollen und zu Glühwein. Du, unerwartet 25 Leute. Und
Und
die Leute.
nicht alle religiös, oder wollten die was abgreifen?
Du, unterm Strich ist das doch gleich.
Es ist Marketing auch, ne? Ein
Ja, und
bisschen schon.
es war ein schönes Miteinander. Die Leute haben sich wohlgefühlt. Wir haben im Pfarrhaus da gesessen, haben gegessen, getrunken, uns unterhalten. Die Leute waren dankbar, haben gesagt, schön, dass sie sowas ermöglicht haben. Und vielleicht sind eben kleine Sachen, kleine Aktionen eben die Herausforderung, dass man sagt, dann muss ich einfach anders arbeiten, als ich das vielleicht hier in der Stadt tun würde, wo es einfach vom Automatischen her einfach
Du
besser
passt dich
funktioniert.
der Situation an, kann man das so sagen?
Ja, aber ich glaube, das muss ja jeder.
Mhm.
Entweder passt man sich so einer Situation an und schaut, dass man in dieser Situation das Beste und das Beste den Menschen gegenüber erbringt, oder man leidet. Und das ist jetzt nicht so meine Perspektive oder
Ich
meine.
hab gestern in der Welt, also die Zeitung, habe ich gelesen, 11% der Leute sind an Weihnachten alleine. Und da, ich will jetzt nicht darüber reden, Fake News, aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es sind mehr Leute alleine. Wie ist denn deine Erfahrung? Es sind mehr als 11%, oder? Also nicht jeder Zehnte.
Ich glaube, die Gottesdienste gerade zu Weihnachten, evangelisch wie katholisch, sind unendlich wichtig, weil für manche Leute wird das der einzige Moment sein, wo sie an diesen
Gemeinschaftsgefühl
Feiertagen
haben.
Gemeinschaftsgefühl haben. Wie viele ältere Leute werden nicht mehr von ihrer Familie besucht? Es gibt ja viele,
Nicht mehr angerufen, nicht mehr
nee, gar
angerufen,
nichts. Und
ja.
die Leute erzählen mir das ja auch, wenn du als Priester, als Seelsorger bei den Leuten nah dran bist, dann kriegst du das mit. Die Leute sagen, ich habe hier Kinder, ich habe Westdeutschland Kinder, ich habe hier Kinder dort, aber die melden sich nicht. Natürlich ist das ein unendlicher Schmerz, unter dem man leidet. Jemand weiß, er hat Kinder,
Aber sie sind nicht
aber
da,
sind nicht
nicht
da.
da, ja.
Natürlich hast du auch Leute, die hätten gerne Kinder gehabt und haben keine, weißt du, aber sind vielleicht dann manchmal anders in sozialen Verbindungen und gar aufgehobener als Menschen, die zwar Kinder haben, aber mit denen nicht in Kontakt sind. Und deswegen sehe ich Weihnachten gerade durch die Gottesdienste als unendlichen Schatz. Die Kirchen sind voll. Also ich bin mal gespannt, wie Weihnachten jetzt dort in in Wittenberge sein wird.
Das ist dann erste Weihnachten dort, ne?
Genau, wir haben 17 ja. Uhr Gottesdienst zusammen.
Also okay, wenn ihr Christian anfassen, berühren und Autogramme haben wollt, Selfies machen wollt, wann sieht man dich dort?
17 Uhr in Wittenberge, katholische Kirche.
Welcher Tag? Am 24.
Am 24.
Super, also gut, also Christian, ne? Jetzt gib's mir Provision bitte. Nein, aber was ich damit sagen will ist, es ist nicht eigentlich traurig, dass es nur an diesen symbolischen Tagen ist, sondern dass man sich nicht sonst um diese Familie kümmert? Ist das in der Natur des Menschen?
Ich will nicht lamentieren. Wir Menschen sind, wie wir sind. Und wir müssen, und ich glaube, das ist das Wichtige, man muss unter den Gegebenheiten, wie sie sind, schauen, dass man das so irgendwie vernünftig schafft. Wir werden ja die Leute nicht umgestalten können. Das Schöne ist, dass es ja eben so eine Angebote gibt, wo Leute, auch wenn sie einsam sind, sowas wie Geborgenheit, wie Beheimatung, vielleicht auch nur für eine Stunde finden können.
Und selbst wenn es für eine Stunde ist, ist doch auch schön, oder? Dass sie glücklich sind für diese Stunde.
Ja, also für mich ist das... Ja. Es gibt manche Pfarrer, die immer darüber schimpfen, dass die Leute nur einmal im Jahr zur Kirche kommen. Natürlich kann ich darüber schimpfen.
Aber es hilft ja nichts, ne? Es bringt ja nichts, ja genau.
Ich muss mich darauf freuen, dass gerade an diesen Momenten Menschen da sind und für die ist das unendlich wichtig, unendlich kostbar und unendlich wertvoll. Und wenn ich da diese Gottesdienste nicht mit Liebe, mit viel Aufmerksamkeit, mit Güte vorbereite, sondern wenn ich das so gleichgültig gestalte, so nach dem Wissen, naja, jetzt habe ich da wieder Weihnachten, dann kommt wieder Ostern, dann kommt wieder das, dann ist das, glaube ich, eine vertane Chance. Und dann muss ich mir aber auch noch die Zeit nehmen, dass ich mich mit den Leuten, ich habe das immer so gemacht, dass ich Weihnachten mich an die Tür stelle und jedem die Hand gebe und sage, ein gesegnetes Weihnachtsfest, frohe Weihnachten. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass da sehe ich meinen Auftrag auch als Priester, gerade dort Leuten zu begegnen.
Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen in dich verliebt. Das waren sehr, sehr schöne Worte zum Sonntag. Nein, zu Weihnachten. Ich fand das toll, weil man merkt bei dir, da ist diese Leidenschaft da drin. Ob da, was ich vorher gesagt habe, ob da jetzt 2.000, 3.000, 3.000, 50.000 Leute sind, du lebst das, oder?
Ich versuche das zu leben. Mit allen Herausforderungen. Also, ob alle Leute das erkennen.
Nein, es wird immer eine Dinkeldörte geben, die sagt...
Ich bin ein Mensch mit Ecken und Kanten. Ich bin ein greifbarer Mensch und das wissen wir ja...
Du bist eine runde Sache, würde ich sagen. Ja. nicht mehr. Jetzt bist du wirklich mit Ecken und Kanten. Da muss ich wirklich sagen. Also ich bin schockiert, wie dünn du geworden bist.
Ja.
Christian, aber jetzt kommen wir mal nach 18 Minuten mal ein bisschen zum Thema, warum ich dich eingeladen habe. Das Jahresende ist auch immer so ein bisschen Revue passieren lassen, wie gesagt, habe ich gesagt. Es sind in diesem Jahr ein paar Leute von uns gegangen. Ne? Du wirst ja in deiner Funktion als Priester ja auch Leute beerdigen. Ich möchte dir ein paar Namen an den Kopf werfen und du sagst mir bitte, was du damit verbindest, okay?
Ja.
Gut. Wer von in diesem Jahr von uns gegangen ist, ist Franz Beckenbauer. Was sagst du dazu? Was fällt dir dazu ein?
Der Kaiser. Also ich glaube, Franz Beckenbauer war ja so eine Institution, den wir ja schon noch von unserer Kindheit kannten, 1990.
Der Weltmeister.
Ich bin jetzt nicht übermäßig am Fußball interessiert, aber für mich war immer FC Bayern...
Beckenbauer.
Ja. Und FC Bayern ist eigentlich immer, sagen wir mal so, eine Garantie dafür...
Das läuft.
Ja. Genau. Also ist ja, glaube ich, auch marketingmäßig sind sie, das ist so das Aushängeschild für deutschen Fußball gewesen, immer.
Ja, das stimmt. Für mich...
du als Schalke-Fan natürlich...
Was soll denn das heißen hier?
du hast auch Kummer gelernt.
Ja, ich kenne nur Kummer. Also ich kenne nichts. Ich kenne keine Freude. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich habe mir, wie gesagt, es sind sehr, sehr viele Leute gestorben und ich habe mir aber so 7 Namen, 8 Namen herausgesucht, die für mich irgendeine Bedeutung hatten. Ne? Deswegen keine Abwertung bitte gegenüber anderen Leuten. Frank Farian, sagt dir der Name was?
War das nicht irgend so ein Schlager?
Das ist der Produzent und Erfinder von Milli Vanilli.
Ach, Milli Vanilli.
Ja, der Film kam auch dieses Jahr in die Kinos über diesen Beschiss, dass die gar nicht singen konnten.
Das ist aber auch so 90er Jahre, also wo ich Kind war, oder? Oder 80er Jahre ist das so?
Girl, you know it's true.
Genau,
I
na gut, das kenne ich ja.
love you. Ja. Aber fährt wird gut. Also ich merke
Also,
gerade,
ich meine.
jetzt habe ich die falschen Namen ausgesucht.
Nö, das ist doch interessant, ja. Also, war der nicht hier noch mit, hier bei dem Dingsabuster, wie hieß das? Bei The Rivers of Babylon, wie hieß der?
Genau, Bonnie M.
Bonnie M,
Das
ja.
ist Belfast. Belfast. Na, 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 na,
Genau,
na,
also
na.
Bonnie M, das sagt mir was. Das
Der hat
ist.
Bonnie M auch erfunden, genau. Ist multifacher Millionär geworden. Leider, ich habe die Geschichten verfolgt von diesem Sänger. Du kennst den Sänger von Bonnie M. By the Rivers of Babylon. Ne?
Genau.
Und die sind am Ende aber ja so ein bisschen abgestürzt. Und das war so ein bisschen die Ausbeutung. Das heißt, der Typ dahinter hat die Kohle gemacht, hat die Puppen tanzen lassen, die eigentlich nicht gesungen haben. Aber ja, es ist traurig. Es ist
Die
eine sehr
anderen
traurig.
durften dann an den Ufern Babylons sitzen und weinen und wehklagen. Siehst du, so wie es in der Bibel steht.
Da hat der Priester gesprochen und das ist richtig. Dann komme ich noch zu einem anderen Namen und zwar Alexei Nawalny. Der ist in Putins Gefängnis verreckt. Man weiß die Umstände nicht. Sagt dir der Name was?
Natürlich. Ich glaube, das sind schon sehr ambitionierte und herausragende Gestalten, die. Also, was mir so durch den Kopf gegangen ist, der Nawalny ist ja nach Deutschland gekommen und wurde
Ja,
dort gesund gemacht,
ich muss dazu sagen,
relativ gesund
Christian,
gemacht und hat.
entschuldige, ich
Ja.
quatsche nicht wie Maischberger dazwischen,
Ja.
aber er wusste doch, wenn er war ja in London, glaube ich, oder irgendwo war, nee, war in Berlin oder in Deutschland, ich
Genau, er
weiß,
war in Berlin. Die
genau,
Frau
und
Merkel hatte dafür gesorgt, dass er,
ja, Asyl bekommt.
dass er ins Krankenhaus
Oder
kam
krank.
nach dieser Vergiftung, so habe ich das
Ja.
im Bewusstsein, und hat sich ganz bewusst dafür entschieden, im Wissen darum, sicherlich was ihm droht, wieder zurückzugehen. Ich muss sagen, Hut ab. Also, das ist schon für mich auch ein Mensch mit Überzeugung und vielleicht auch. Das sind so moderne, ja, Märtyrer, die
Aber er wusste ja,
wissen,
Christian, er
worauf
wusste,
sie sich
Christian, er
einlassen.
wusste ja,
Ja.
wenn er in Moskau landet, wird er verhaftet.
Ja.
Und findest du das richtig? Also hätte er nicht von außen noch mehr bewirken können, als dort verhaftet zu werden?
Das ist, glaube ich, ja, eine Entscheidung, die jeder ganz für sich individuell trifft. Und wenn du in die Geschichte der Menschheit hineinblickst, dann gibt es solche Gestalten, die opferbereit
Chions
sind.
Papeuszko,
Die
kennst du den doch?
opferbereit sind, genau, und die
Voll.
sagen, mit meinem Lebenszeugnis kann ich vielleicht Großes bewirken. Und
Denkst du, das war seine Intention, ja?
ob das seine Intention war, das weiß ich nicht, aber ich vermute mal, dass das kein Träumer war. Der wird ganz realistisch gewusst haben, was ihm droht. Und ich finde das bemerkenswert, wenn ein Mensch so handeln kann.
Also ein Idealist, kann man sagen, ne?
Davon ist
Oder?
auszugehen.
Ja. Gut, ja, Friede seiner Seele, würde ich dazu sagen. Und ich ziehe meinen Hut, ich habe keinen Hut, aber ich ziehe meinen Hut vor Alexei Nawalny. Das muss ich sagen. Egal, was man politisch von ihm gehalten hat. Wir kommen jetzt zu einem, ja, gut, jetzt ist der Bruch ein bisschen anders. Und zwar, wer in diesem Jahr gestorben ist, ist O.J. Simpson. Ich weiß nicht, ob du kennst, das war ein unfassbar kontroverser Prozess in den 90er
Ja,
Jahren.
ja, ja.
Er hat angeblich, und davon bin ich komplett überzeugt, seine Ex-Frau und ihren Lover ermordet, wurde dann freigesprochen in einem unglaublichen Skandalprozess, war dann nochmal vor Gericht, war nochmal im Gefängnis. Sagt dir das was?
Ja, natürlich. Also die ganze Geschichte ist mir so relativ in Erinnerung, aber auch nur schemenhaft. Ja, das Interessante ist ja, dass solche dramatischen Ereignisse ja irgendwo weltweit dann die Leute anziehen, weil sie sagen, da ist so
Da ist
viel,
Feuer.
ja, das Feuer, da ist
Feuer.
so viel Drama in alle Richtungen und man kennt diese Leute ja gar nicht, also nur von den
Aber
Bildern.
man lebt das irgendwie mit, ne?
Die Leute leben das
Mit,
mit
ja.
in diesen Zeitschriften, in den Fernsehberichten, deswegen ist mir das bewusst. Ich glaube, ja, aber das ist so vielleicht die Sehnsucht der Menschen immer, man will das. das fokussierte, das große Leben, also die existenziellen Fragen, Leben, Tod, Liebe, Leidenschaft.
Mord.
Ja, diese ganzen Themen sind irgendwo Anziehungsmagnete für die Leute.
Du, True Crime Dokus sind mit die erfolgreichsten Dokus überhaupt. Ne?
Ja,
also
absolut.
Dieses, ne, die Serienmörder, wir wollen das irgendwie. Also es ist faszinierend. Es gibt diesen Serienmörder, ich weiß nicht, ob du kennst, der größte Serienmörder der USA, Ted Bundy.
Ja.
Der hat sich im Gericht selber verteidigt und da saßen im Gerichtssaal Frauen, die ihm Liebesbriefe geschrieben haben. Der hat mehr Liebesbriefe bekommen als ich Mahnungen. Weißt du, weil diese Faszination, dieses Bösen, dieses Skurrilen, groß ist für uns Menschen.
Ja, aber das ist ja vielleicht auch meine Erfahrung, die ich mache als Priester. Warum, ich habe da keine Antwort darauf so richtig, warum haben die Leute so ein Interesse, die Mülltonnen
der Menschen durchwühlen, ja.
zu durchwühlen? Ja. Es ist schon so, das gefällt den Leuten. Man setzt sich so an die offene Mülltonne und durchgräbt die einzelnen Schichten und
endlich schaut, spricht mal jemand über dieses Müllton-Thema.
Was gibt's da alles? Was ja. kann ich entdecken? Ja, ich verstehe das nicht. Mir würde es, manchmal hätte ich die Sehnsucht, die Leute würden sich mehr auf das Positive konzentrieren. Das Schöne, das Wahre, das, was irgendwo den Menschen erhebt. Das andere, das zieht ja einen definitiv nur runter.
Ja, jetzt komme ich zu einer Person, die du wahrscheinlich, ich habe mir die für mich rausgesucht, weil mir war das wichtig, aber du wirst sie wahrscheinlich nicht kennen. Ich bin mal gespannt, ne? Du sollst mir auch nicht hier faken, dass du die kennst. Und zwar Shannon Doherty ist an Krebs gestorben. Shannon Doherty wurde bekannt als Brenda von Beverly Hills 90210. Eine der ersten Serien in den 90er Jahren. Sagt dir das irgendwas?
Ja, natürlich. Das waren diese Serien, die schon ein bisschen zu spät liefen, so dass man die nicht immer richtig schauen konnte. Man durfte, glaube ich, nur den Anfang so ein bisschen sehen. Ja, das waren die hübschen Mädels da. So ein bisschen wie Baywatch. So eine
Baywatch angezogen.
Ja, ja, genau. Ja. Also es waren so.
Ich habe übrigens Pamela gesehen. Pamela Anderson habe ich ja letztens gesehen.
Die Zeit ist nicht spurlos an ihr vorübergegangen.
Nein, aber ich fand diese Natürlichkeit. Also die feiern die ja alle. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja sowieso ein Freund von Frauen, die nicht in den Schminktopf gefallen sind und die auch nicht mehr Silikon haben als meine Fugen hier. Ich fand das total toll, wie sie sich so gestellt hat. Also so, weißt du, die ist jetzt Ende 50. Das,
ja.
Ich hatte ein Poster von ihr im Playboy, das ist zugeklebt, aus Gründen. Aber ich fand das toll. Also ich finde mehr Mut zur Natürlichkeit, oder nicht?
Ja, absolut. Der liebe Gott schafft die Menschen in ihrer jugendlichen Frische und er lässt sie wunderbar reifen.
Ja.
Wie Weine und alter Käse.
Ja, das ist sehr schöne Gleichung. du musst dir nur anschauen, so Leute, die einfach, oder Frauen, die nicht altern wollen, wie dieser Donatella Versace, ne? die Schwester von dem Versace-Typen, da denkst du dir, wie sieht die aus? Also alles künstlich, alles unnatürlich. Manche Leute wollen diesen Prozess aufhalten, aber es funktioniert doch nicht, weil die Natur ist doch stärker als wir.
Naja, im Endeffekt steht immer irgendwie die Angst vor Vergänglichkeit, vor Sterben und vor Tod im Raume. Und natürlich ist das, wenn so ein relativ junger Mensch an Krebs stirbt, eine unendliche Zumutung. Ja, man sagt sich natürlich, das normale Zeitmaß ist, die Leute sind irgendwann so in den 80ern, da kann man dann gehen nach einem erfüllten, ausgefüllten Leben. Und immer wenn die Leute natürlich viel zu früh gehen, dann steht immer im Raume natürlich, ja, was habe ich so aus meinem Leben gemacht oder wie ungerecht ist das auch?
Die Sinnfrage, ne?
Ja.
Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Namen, den kennst du wahrscheinlich und da gibt es eine kleine Anekdote. Ich habe da leider nicht lange hinterfragt, aber wer in diesem Jahr von uns gegangen ist, ist Peter Zwegert, ein Ur-Berliner, der, und das muss ich dazu sagen, das wusste ich nicht, hier als Anwalt gearbeitet hat und der, ein Freund von uns, ein Klassenkamerad von uns, David Kroll, seine Mutter hat mit Peter Zwegert gearbeitet.
Ich weiß, ja, ob ja das weiß ich, die Geschichte kenne ich. Ja, ja.
Genau. Was sagst du zu Peter Zwegert?
Also ich fand ihn ja so authentisch, weil er hatte
diese nüchterne Berliner Schnauze.
Berliner Schnauze, aber auch nicht so überemotionalisiert und hat natürlich auch da, ja, natürlich auch wieder so ein bisschen die Sehnsucht, die Mülltonnen der Leute zu durchforschen. die Leute, die alle über ihre Verhältnisse leben und natürlich...
Aufzudecken.
Ja, zumindest also nicht aufdecken, aber zumindest hat er ihn versucht, irgendwie eine
Den Spiegel zu zeigen.
Perspektive
ja, und auch zu helfen.
Aus dieser Verschuldung vorzuführen und zu sagen, wie können wir den Weg herausfinden, ob das nun so nachhaltig ist, weißt du, dass... Ich glaube, die Probleme, die manche Leute natürlich haben, sind viel tiefgründiger, wenn man jetzt in so eine...
Nachhaltiger meinst du, ja.
Ja, nachhaltiger.
Ne, weil es hört ja nicht auf, wenn du entschuldet bist. Ja.
Nein, dann kommen natürlich manche Mechanismen wieder. Also ich glaube, dass... Aber das war... Hatte...
Der hatte was, oder?
Der das hatte war, was, so ein bisschen so ein Robin Hood.
Für, Robin Hood für Arme.
Na, für die einfachen Leute.
Ja, gut. Ja. Jetzt möchte ich fast schon schließen mit dem letzten Namen und der wird dir was sagen und den habe ich mir extra für dich ausgesucht, weil du bist ja ein großer Österreich-Freund und du bist ja ein großer Wiener Schmäh, hast du ja. Und zwar, wer leider von uns gegangen ist, ist Richard Lugner. Mörtel.
Ja, der Mörtel.
Was fällt dir zu dem ein? Da musst du selber schon lachen.
Der Lugner war ein...
Ein Lebemann.
Ja, also wirklich leben und leben lassen, das war so...
Ich fand es ja lustig, wie er seine Frauen genannt hat, Kolibri oder, ne, das ist Bambi und so.
Die der Mausi hatte, oder...
Die Mausi, Spatzel.
Ja, immer. Und er hatte immer viel unendliche Liebe zu schenken und unendliche Liebe...
Sie wollen alle sein Geld, aber er hat das irgendwie so charmant gemacht. Also er war, weißt du, der hat keinem was zuleide getan, in meinen Augen.
Nein.
Und das war einfach ein lustiger, ein sympathischer so Mensch.
Original und... Der, vor allem auch wie er den Wiener Opernball da so...
Ach schon, der hat ja jedes Jahr so irgendeine Promi eingeladen. Ne?
Prominenten da eingeladen, natürlich. Das war schon irgendwie so...
Eine Erscheinung, ja.
Und ich glaube, das war im Endeffekt, man könnte sagen, eine positive Gestalt. Also, ob der... Die moralischen Ansprüche der katholischen Kirche könntest du an
ihn nicht heranlegen. Ich glaube nicht.
Also ein bisschen eher im Entfernten. Aber er hatte so eine charmante Weise.
Ja.
Ich glaube,
dem kannst du nichts böse sein, oder?
Nein. Ja. Also deswegen meine ich ja, das war schon irgend so von seinem Typ so ein großzügiger Mensch, der ein großherziger Mensch.
Ich glaube, der hat auch sehr vielen Leuten geholfen.
Genau, und solche Gestalten brauchst du auch. Also so sehr man sich jetzt mit manchen dunklen Verbrechergestalten auseinandersetzen kann, aber glaube, wenn du so den Zwegert und den Lugner nimmst, das sind natürlich auch Gestalten, die einfach doch irgendwie so eine helfende, den Menschen irgendwie beistehende Dimension vor Augen führen.
Ja, gut, jetzt machen wir wieder einen krassen Bruch, da höre ich jetzt aber auch mit dem Namen. Und zwar in diesem Jahr wurde in Kreuzberg, ich war in dieser Straße, ich weiß leider den Namen nicht mehr aus dem Kopf, die RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen. Die hat irgendwie 30 oder 40, ich weiß es gar nicht wie viele Jahre, einfach so im Untergrund gelebt, als irgendwie, ja, unter anderem Namen, hier mitten in Kreuzberg Mitte. Hast du davon gehört?
Ja, natürlich, ja.
Kannst du dir das vorstellen, dass man einfach so... 30 Jahre, 40 Jahre Bankräuber überfällt und dann einfach so hier lebt und in einem Zumba-Kurs ist. War das für dich normal? Oder?
Ich glaube schon, dass die Leute mit unendlichem Druck ihr Leben gestalten.
Du schläfst ja jeden Tag wahrscheinlich nicht ruhig ein, ne?
Nein, kann ich mir nicht. Also man kann sich ja aus seiner Vergangenheit nicht herauslösen. Und die Leute haben natürlich mit hohem Idealismus damals gekämpft und dachten, diese Mittel, die sie da gewählt haben...
Das ist richtig.
Das ist richtig. Das war eben nicht richtig und vielleicht ist das der Preis, den die Leute dafür bezahlt haben, dass sie in der Verborgenheit immer mit der Angst auch ihr Leben gestalten mussten. Wenn das rauskommt, dann geht es mir an den Kragen. Aber ich glaube, das hast du in so einem großen Kontext wie auch im kleinen Kontext.
Aber ist das nicht irre, Christian? Du hast quasi schwerste Straftaten begangen, und lebst hier einfach so 30 Jahre in der Mietwohnung. Also wo ich mir denke, wo waren die Behörden? Wenn ich jetzt Robert Habeck als Schwachkopf nenne, habe ich morgen muss ich mir einen Bademantel kaufen, habe eine Hausdurchsuchung. Und da ist es niemandem aufgefallen?
Naja, ich vermute, die Frau wird das jetzt nicht kundgetan haben. Guten Tag, ich war ja...
Ja, das ist klar.
RAF-Terrorist.
Aber wir haben doch einen Geheimdienst.
Ja gut, überhaupt. Also wir... Das ist ja der Vorteil, dass wir doch in einem freiheitlich-demokratischen Land leben, wo eigentlich jeder doch die Freiheit hat, auch sein Leben so zu gestalten, wie er es möchte. Also auch wenn manchmal so suggeriert wird, wir leben in einem Staat, in dem die Leute überwacht werden und ausgeforscht werden. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Also
gut.
Wenn du einfach ein ganz normales Leben führst, bleibst du im Verborgenen.
Aber ich könnte das nicht. Also ich zum Beispiel, du siehst mir sofort an, wenn ich irgendwie Scheiße gebaut habe. Weißt du? Das heißt, ich kann es nicht verbergen, aber die müsste für James Bond gecastet werden, oder?
Du, in die Psyche dieser Frau können wir jetzt auch nicht hineinsteigen, aber ich vermute schon, dass das bringt dich in eine Drucksituation. Aber nicht nur, wie gesagt, als ehemaliger RAF-Terrorist, in meiner Situation, gerade als Priester, in der Beobachtung auch, wie die Leute gerade das Beichtsakrament auch als eine unendliche Befreiung erleben, sehe ich auch natürlich, dass es auch andere Sachen gibt, die die Seele von Menschen belastet.
Ja.
Und wie gehe ich mit diesen Belastungen um? Wie kann ich mich aus diesen Belastungen herauslösen, mich befreien? Das ist schon, das sind die Themen, die mich so interessieren. Ich bin nicht der das Urteil über die Leute fällt. Das machen staatliche Organe und die werden das, glaube ich, richtig auch vollziehen. Aber mich interessiert einfach natürlich die Psyche des Menschen.
Mhm.
Wie kannst du mit Schuld, mit Sünde, mit Versagen dein Leben gestalten?
Ja, willkommen in meinem Leben.
Ja, naja, und du hast jetzt auch nicht, du musst ja auch nicht, wir stellen ja die Leute nicht bloß und sagen, du musst jetzt öffentlich herumlaufen und sagen, ich habe dieses und jenes vollbracht.
Ja.
Außer die Leute stellen sich ja oftmals selber bloß, indem sie eben...
Aber das lieben wir doch. Aber das lieben wir doch als Zuschauer, lieben wir doch, wenn Leute fallen, oder?
Ja, im Endeffekt lieben wir das, weil wir natürlich...
Wir lieben den Fall.
Ja,
wir lieben den Verrat.
Ja, aber
ich habe gestern Gladiator noch geguckt.
Genau, aber wir lieben es, weil wir natürlich immer uns persönlich besser fühlen.
Genau, das erhöht uns.
Die anderen sind ja viel schlechter
Stimmt.
als ich.
Meine, guck mal, wie scheiße es denn
ist. Ich bin jetzt kein Heiliger, aber die anderen sind noch schlechter. Und also das habe ich natürlich nicht gemacht.
Ja.
Und ich glaube, das ist so der Mechanismus, der ein bisschen auch in unserer Seele, in unserer menschlichen Natur steckt, dass man eben gerne in die Mülltonnen von anderen hineinblickt.
Du hast es mit den Mülltonnen, oder?
Ja, ja, nur
du,
weil ich das gutes Bild finde. Aber,
liebe BSR, hier ist ein riesen Mülltonnenfreund.
Ja, ja, die Leute schauen gerne in die Mülltonnen von anderen, aber sie blicken ungern in ihre eigenen Mülltonnen.
Oh, das ist jetzt hast du nochmal philosophisch richtig draufgesetzt. Also das fand ich krass. Aber wir kommen jetzt nochmal zu drei letzten Themen. Wir sind, wie sagt Gottschalk, wir haben keine Zeit bei Wetten, dass. Aber drei Sachen, die mich noch interessieren. Du weißt, wer in den USA Präsident geworden ist, ne?
Mr. Trump.
Genau. Und hast du das mit dem Attentat mitbekommen? Hast du die ganze Kampagne mit ihm mitbekommen? Wie stehst du dazu? Du holst jetzt zu lange aus. Das nervt mich jetzt gerade.
Nein, weil ich mir denke, wir werden die Taten sehen der Leute. Und an deren Taten muss man die Leute dann messen.
Ja, in Deutschland...
Ich finde jetzt, nur auf das Persönliche zu blicken, das hilft mir nicht weiter, sondern man muss dann die reale Politik dieser Leute betrachten.
Gut.
Und dafür tragen sie unendliche Verantwortung. Also ich möchte jetzt nicht den Posten ausfüllen als Präsident von Amerika.
Es gab ja, das können sich alle auch im Internet angucken, auf Twitter oder sonst wo, dieses Attentat auf ihn, ne? Und hätte er seinen Kopf, da gibt es so ein Bild, hätte er seinen Kopf um ein paar Zentimeter nicht gedreht, wäre er weg vom Fenster. Ne?
Mr. Trump ist ja schon einer, der natürlich sehr polarisiert.
Ja. Ja.
Der natürlich den Leuten unendliche Angriffsfläche bietet.
Angriffsfläche auf ein Attentat ist jetzt ein sehr gutes Wort.
Nein, aber natürlich sehr emotional.
Ja.
Also die Emotionen der Leute.
Ja, aber ich möchte lieber. Ja, aber er ist authentisch. Ich mag ihn.
Ja,
ich bin Trump-Fan. Und
ich glaube, er ist der Mensch, der er ist. Das ist.
Genau, der hat das Geld nicht nötig. Der Mann wird aufräumen. Ja? Und er ist kein Politiker, sondern kommt aus der freien Wirtschaft. Natürlich, dann sagen die immer, er ist Sexist und so weiter. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, Christian. Ich habe ganz viele Politiker kennengelernt. Welcher Mann ist nicht Sexist? Welcher Mann sagt nicht, boah, die Frau hat einen geilen Arsch, die Frau hat geile Titten? Das sagen alle. Aber er sagt's, er macht's. Weißt du, er ist keiner, der sich irgendwie versteckt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ihn fast 80 Millionen Amerikaner gewählt haben.
Ich glaube, vielleicht ist es die Herausforderung, dass wir als Europäer einfach
manches
nicht verstehen. Vielleicht auch
Es ist eine ganz andere Liga
Es ist
dort.
eine andere
Ja.
Lebenswelt und ich kann darüber jetzt nicht urteilen, warum die ihn gewählt haben. Die sind davon überzeugt, dass er für deren Land der beste Mann ist.
Ja, schauen wir mal,
Und wir werden
schauen.
das beobachten. Also
Für uns hat es trotzdem einen, natürlich
natürlich,
einen
wir leben in
Eindruck.
einer globalisierten Welt und
Genau,
sind
wir können uns
deswegen.
davon nicht frei machen.
Nein, aber
Ja,
ja, also
gut.
ich bin da, also ich versuche dieses Emotionalisierte der ersten Kadenz, als er da Präsident war, das
Ja.
war schon sehr anstrengend, einfach von beiderseits. Man spürte einfach die Medien, die berichten
Ja, die waren ja immer alle gegen ihn. Alle,
ja,
alle.
aber und das ist dann so eine Endlosschleife, die einfach schwer erträglich ist für Menschen, wenn man sagt, ich kann mich nicht immer nur damit auseinandersetzen, was hat er heute gesagt, wo hat er heute gestanden, wie hat er heute die Hand
Übernimm,
gehalten.
Christian, überleg mal, du hast Verantwortung, du hast mit der Politik gar nichts zu tun. Du bist einfach ein Trampel, er ist manchmal ein Trampel, muss man dazu
Also,
sagen.
sagen wir es mal so, er verkörpert ein anderes Bild von Politik
Ja, das kannten wir vorher
als das,
nicht.
was wir hier in Europa so gewohnt
Genau,
sind.
er ist mir trotzdem lieber als Scholz, Punkt, ich bin Trump-Fan. So, jetzt komme ich noch zu zwei letzten Themen. Und zwar hast du mitbekommen, dass in Dresden eine Brücke eingestürzt ist, die Carola-Brücke.
Ja.
Ja. Und weißt du, wo ich mir die Frage gestellt habe? Wir leben in Deutschland, einem der größten Industrienationen der Welt. Wir verschicken jedes Jahr wahrscheinlich Milliarden ins Ausland für Radwege in Peru, aber bei uns stürzt mitten in Dresden eine Brücke ein.
Ja, Materialermüdung, ja. Natürlich kann ich mich darüber aufregen, jetzt, dass die Brücke da zusammengestürzt ist. Aber ich glaube, ja, auch da realistisch, wir müssen einfach sehen, es gibt keine absolute Sicherheit und ob jetzt die Politik oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, ja, Gott sei
Du
Dank, Gott sei
redest
Dank nichts
gerade wie der
passiert.
Regierungssprecher, genau, vom Ministerpräsidenten. Natürlich ist Gott sei Dank nichts passiert, aber wir müssen doch nicht eine Brücke, also es geht ja nicht nur um die Brücke, das ist in meinen Augen sinnbildlich für ganz, ganz viel Infrastruktur in Deutschland. Die Bahn ist am Arsch. Schau dir mal die Flughäfen, die Fliege werden reduziert. Das fährt doch alles runter, oder merkst du das nicht?
Natürlich merke ich das, aber ich glaube, ich fahre durch Berlin mit dem Auto. Also ich habe noch nie so viele Baustellen gesehen wie in unserer Stadt hier.
Ja,
Und
und da ist nie ein Bauarbeiter an den Baustellen.
nein, und
Nie. Da steht nur Baustelle.
das Schöne ist ja, es scheint ja irgendwie so eine Industrie zu geben für diese Absperrung. Also, dass das nicht ausgeht, diese Absperrung.
Ja.
Also die Stadt ist dekoriert mit Absperrung und so nach 1,5 Jahren werden dann die wieder irgendwann abgebaut. Aber es ist schon. Ja.
Ja, jetzt möchte ich aber mit dir mit dem Thema ansprechen, was sehr high ist. Was ja sehr hoch geht, und zwar, es gäbe in Deutschland jetzt die Cannabis-Legalisierung. Also, ich kriege einen Würgereiz bei diesem Cannabis. Hat das, denkst du, hat das irgendeinen Einfluss auf unsere Gesellschaft, diese Cannabis-Teil-Legalisierung? Ich weiß nicht, wie man das nennen darf, aber es wird auf jeden Fall viel mehr gekifft. Ich bin gestern aus der U-Bahn gestiegen und ich hatte fast einen Kotzreiz.
Also ich halte das schon.
Ist das nicht problematisch?
Also ich halte es
Lass
für,
mich mal kurz mal ausreden.
ja.
Ich war 6 Monate in einem Haus für Suchtkranke, also man durfte dort nichts konsumieren und ich hatte vorher mit Cannabis überhaupt nichts zu tun. Ich habe dort aber einen Kollegen getroffen, Ali heißt der, grüß dich Ali, der schwerst cannabisabhängig war, der jeden Tag konsumiert hat, Görlitzer Park sich sein Gras geholt hat und der meinte, das ist komplett unterschätzt, das ist eine schwere Abhängigkeit.
Natürlich, aber ich glaube, dass die besteht bei jedem Rauschmittel. Die hast du natürlich auch bei Alkohol, hast du auch bei Zigaretten. Ich rauche ja selber, also dessen bin ich mir bewusst, dass es natürlich auch eine Form von Abhängigkeit gibt. Und natürlich auch mit dem Cannabis. Und ich glaube, eine Gesellschaft muss natürlich auch für sich eine Entscheidung treffen, wie viel Nüchternheit
Vertragen wir.
vertragen wir. Und manchmal.
Wollen wir nicht alle berauscht werden?
Bisschen schon, ja.
Ja.
Bisschen schon. Und natürlich tragen die Politiker auch Verantwortung, dass sie sagen, also eine Gesellschaft, die nur sich im Rausch befindet, die hat dann irgendwann gar keinen Bezug mehr zur Realität oder sie schafft sich eine ganz eigene Realität. Aber ich glaube, das ist ja eher die Problematik, dass wir heute die echte Realität nur noch die wenigsten Leute ertragen. Und jeder hat so seine eigene Realität sich geschaffen, um damit zurechtzukommen.
Christian, wenn du das Jahr 2024 nochmal in dir, sag mal das, in Zeitschleife, Videotheken gibt es ja nicht, zurückspulen kannst, war es ein gutes Jahr, war es ein scheiß Jahr? Was ist dein
Ich würde
Fazit?
sagen, ich war über jeden Rausch dankbar.
Davon gab es einige, oder wie?
Nein, aber ja, ich glaube, ja, für mich war es auch eine Herausforderung mit der Realität, wie sie sich mir vor Augen führt, einfach zurechtzukommen. Und das Gute ist, dass ich meinen Glauben habe, der mir viel Hoffnung und viel Zuversicht schenkt und mich positiv blicken lässt. Aber ja, auch ich selber habe auch natürlich meine Momente, wo ich merke, also ja, wie geht das weiter? Ja, also wo ich auch nicht so die richtige Antwort habe, aber irgendwie geht es weiter. Und je gelassener ich jetzt geworden bin, vielleicht, umso besser läuft es auch für mich persönlich.
Wenn ich dich fragen darf, und jetzt überleg nicht zu lange, sondern das ist eine Schnellfragerunde, was war dein schönster Moment und was war dein schlimmster Moment in diesem Jahr?
Der schönste Moment war die Begegnung mit alten Freunden. Alte Freunde, wo man anknüpfen konnte und einfach gemerkt hat, wie schön das ist, dass man diese Freundschaften hat und dass man diese Freundschaften pflegen kann. Und der schrecklichste Moment war einfach auch zu spüren, dass man Grenzen hat und dass meine eigene Belastung auch irgendwo immer wieder herausgefordert wird und was eben auch Äußerliches manchmal mit einem selber macht.
Du weißt ja, wir sind ja jetzt nicht mehr Kinder, ne?
Ja.
Aber wir würden jetzt, ich schreibe hier, ich habe hier einen Zettel vor mir mit Brief. Das ist jetzt auch meine letzte Frage. Wenn du jetzt einen Wunsch an den Weihnachtsmann hättest und den schickst du weg, was wäre dein Wunsch für das neue Jahr?
Ich habe jetzt unlängst gelesen, dass es so einen Fall gab, dass in England ein anglikanischer Pastor in die Schule kam und den Kindern erzählt hat, es gibt keinen Weihnachtsmann. Und die Kinder haben alle voller Erschrecken und voller Tränen reagiert und die Eltern waren wütend auf diesen Pastoren und der musste sich nun entschuldigen dafür, dass er den Kindern erzählt hat, es gibt keinen Weihnachtsmann. Ich glaube, das, was ich sagen will, ist, wir sind keine Kinder. Und trotzdem hat jeder von uns in unserem Herzen die tiefe Sehnsucht, dass es vielleicht ein Gegenüber gibt, das Wünsche, Träume, Sehnsüchte erfüllen kann. Ich wünsche mir das auch. Ich wünsche mir das auch und nicht nur für mich persönlich, weil ich versuche, mich vielleicht auch herauszulösen, dass ich mich zu sehr auch nur um mich selber drehe. Ich wünsche mir für diese Welt, in der so viel Unfrieden ist momentan, in der so viel Gewalt ist. Ich wünsche mir einfach Ruhe. Ich wünsche mir einfach so ein bisschen Entspannung. Manchmal wünsche ich mir, wenn ich so jetzt zurückdenke, so ein bisschen die Langeweile der 90er Jahre. So dieses, das war ja so dieses Gefühl, wir sind am Ende der Zeit angelangt, alle Konflikte sind überstanden. Jetzt kommt so ein harmonisches Durchatmen. Das würde ich mir wünschen für das nächste
Love
Jahr.
Parade, liebe Freunde. Und ich halte einfach meine Klappe, bedanke mich für deinen wunderschönen Monolog, der mir gerade sehr gefallen hat, der mich ein bisschen in die Vergangenheit katapultiert hat. Wir wünschen euch alle wunderschöne Weihnachten und vergesst nicht die Leute, die vielleicht einsam sind.
Ich wünsche allen auch eine gesegnete Weihnacht. Vor allem jeder, wie er sein Weihnachten für sich feiert. Ich wünsche, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr unendlich geliebt seid.
Und kommt nach Perleberg und seid Christians Groupies. Dziękuję bardzo, wesołych świąt.